Sie hören Vinotech, den Podcast rund ums Thema Cybercrime. Präsentiert von Jens Decker und Martin Lehnert.
Hallo Martin, long time no here.
Hallo Jens, long time, ja.
Es ist schon eine ganze Weile her, dass wir uns gemeldet haben, unseren Podcast wieder aufgenommen haben und haben uns jetzt überlegt, dass es doch mal wieder Zeit, dass wir uns zusammensetzen, einen guten Wein aufmachen und mal wieder so ein bisschen über das Thema IT-Sicherheit, Cybersecurity reden, dass wir auch die Zeit zusammen mal wieder damit verbringen, die Köpfe so ein bisschen leer zu quasseln sozusagen und uns zu überlegen, was ist so in den letzten Wochen, Monaten passiert. Das ist ja jetzt schon wirklich eine ganze, ganze Weile her. Und ich würde sagen, wir starten direkt nochmal rein mit den gehackten Unternehmen. Du hast da noch eine Liste dabei, die du mitgebracht hast. Und ich habe auch noch so ein paar Notizen mir aufgeschrieben, wo wir mal deutlich drüber reden sollten, über das ganze Thema.
Genau. Ja, was ist passiert? Jede Menge. Deswegen gibt es auch jetzt den Podcast wieder. Aber nichtsdestotrotz, genau, wir starten einfach mitten rein mit den gehackten Unternehmen nach alter Väter Sitte. Ich habe mal als erstes mitgebracht einen Hack gegen Dell, von Dell, für Dell.
Ja, das war die API, ne?
Das war der Hack oder der Angriff gegen die API, also ein Scraping-Angriff gegen die API, wo wirklich, wirklich viele Daten abgeflossen sind, Kundendaten abgeflossen sind und die dann auch verkauft wurden.
Und das war ja auch so ein bisschen wie so ein Brute Force, ne? Die haben ja diese Service-Tags generiert und haben immer wieder über diese Service-Tags die API gecallt. Mhm. Mehrere tausend Aufrufe in der Minute.
Ja.
Und irgendwann halt eine Antwort gekriegt. Dann, okay, dann passt der Tag, das ist ein Server, das gehört zu dem Kunden und so weiter. Und haben dann auch wirklich die personenbezogenen Daten, die Kundendaten abziehen können. Ne?
Genau, ja. 49 Millionen Kundendaten.
Das ist eine Menge. Halt krass, ne?
Das ist dann immer relativ viel an der Stelle. Ne? Ist aber auch so ein bisschen, also boah, Dell hin oder her, ne? Das ganze Thema Sicherheit von APIs ist ja mal generell eins, was man sich anschauen sollte. Ne? Wir gehen überall auf das Thema Multifaktor und Passwort und komplexes Passwort und ablaufendes Passwort und so weiter. Aber in der Regel hast du dann doch immer eine API für die Applikation, wo du nur deinen API-Key brauchst.
Vielleicht mal noch ein Benutzer- und Passwort, wenn du eine Basic aufhast, aber meistens ist es ja dann auch nur so ein Bira-Key.
Genau. Fertig, ne? Meistens ist es nur ein Key, ne? Und damit marschierst du dann durch und je nachdem, wie der API-Key halt berechtigt ist, aber die sind ja meistens dann auch nicht nur berechtigt, um Daten abzufragen, kannst du da voll durchhauen. Ja? Und das ist schon beeindruckend. Jetzt nicht nur bei Dell, sondern generell. Von daher Dell als Beispiel hier oder als Aufhänger, sich mal Gedanken zu machen, wie sieht es denn um meine APIs bestellt aus.
Ja. Aber da stelle ich mir natürlich die Frage, du hast jetzt so eine API, betreibst die, bietest deinen Kunden die Möglichkeit, ihre Service-Tags zu prüfen, für Garantie, für allen möglichen Bums dagegen. Ja? Also entweder haben sie gar kein Monitoring auf der API gehabt oder wie viele Abfragen sind denn normal, dass denen nicht auffällt, dass sie in einer Minute mehrere tausend Abfragen hatten darauf?
Ja, gut, jetzt ist Dell halt auch nicht winzig. Ja, muss man fairerweise sagen. Und du weißt nicht, was die über die API abwickeln. Wenn da auch automatisiert Abfragen laufen von ihren Dell-Geräten, die selbstständig ihren Status prüfen und Co., dann sind das schon sehr, sehr viele Abfragen. Und dann fallen 5.000...
Gehst du in der Masse unter, ne?
Genau, dann fallen 5.000 nicht auf. Wenn du regulär nur 2 Abfragen in der Minute hast, dann fallen 5.000 natürlich auf.
Oder du monitorst es halt nicht. Das kann ja auch sein. Dass du halt einfach... Also guckst, ist die API verfügbar, ne? Aber nicht, was geht... Du limitierst das ja auch nicht.
Nee, da war anscheinend kein Rating drauf irgendwie.
Das ist krass.
Genau. Also es gibt da verschiedene Punkte, an denen man ansetzen kann, wenn du Richtung API-Sicherheit gehst. Aber lohnt sich auf jeden Fall, da mal drüber nachzudenken. Weil so eine API ist schnell hingestellt, eine sichere API ist weniger schnell hingestellt.
Für die ganzen Hobbyprogrammierer da draußen sozusagen.
Ganz genau. Also denk mal nach, wie ist die Authentifizierung? Verwerft ihr Tokens im Zweifelsfall, mit denen authentifiziert wird? Habt ihr irgendwelche Limits drauf, dass halt nicht 5.000 in der Minute durchmarschieren, ohne dass ihr es merkt?
Was macht das auch mit meinem System dahinter?
Genau, vielleicht hat Dell auch aufgerüstet.
Uiuiui, ist aber viel los.
Schlaffragen, ja. Ein bisschen RAM nachschieben. Ja.
Und es gibt ja auch fertige Frameworks dafür, das muss man ja auch sagen. Da gibt es ja schon wirklich echt gute Lösungen für so eine API, die ich implementieren kann, die auch viele dieser Sachen schon drin haben, wie Authentifizierung, wie Limits und so weiter.
Ganz genau.
Wie ein Monitoring und so. Ja, das muss ich ja nicht alles neu erfinden oder selber irgendwie im PHP programmieren und dann irgendeine Applikation da dran stricken.
Nee, also es gibt genug API-Gateways, API-Designer, ne, da gehört auch ein Lifecycle hinter so einer API und so weiter und so fort. Also da gibt es fertige Sachen. Ich meine, immer wie so mit den fertigen Sachen, je komplexer du das baust und dann die API und dann den Worker und dann eine Queue dahinter, dann gewinnt das halt schnell so an Komplexität, dass dann im Zweifelsfall auch keiner mehr sagen kann, was jetzt genau passiert und ob 5000 normal sind oder nicht. Das ist dann das Risiko. Ne? Also, ich sag mal, die Technik, die es gibt, entbindet nicht vom selbstständigen Denken. Wie so oft.
Das ist so. Und wo ich jetzt gerade so einen Schluck von meinem Weinglas nehme, du hattest ja immer noch rausgeschrieben, was wir heute trinken.
Ah ja, genau. Heute gibt es ein Pecorino von Emilio Pepe. Ich bin ein großer Pecorino-Fan. Geht einfach so runter.
Ich mag ihn. Ich glaube, wir müssen ihm mal noch ein paar Minuten geben, dass der noch ein bisschen Luft bekommt. Wir haben ihn gerade aufgemacht.
Das ist beim Weißen nicht ganz so kritisch. musst du nicht 3 Stunden stehen lassen.
Nein, aber ein bisschen stehen atmen
muss er. Ein bisschen atmen muss er, ja.
Das ist
so eine kleine Flasche.
Ich sag dich ja, noch 10 Minuten stehen lassen.
1A.
So, dann ist aber auch Schluss, ne?
Dann müssen wir trinken, ja. Nein, tipptopp.
So, was haben wir noch außer Dell?
Außer Dell. Ich habe noch was ganz anderes mitgebracht. Geht auch ein bisschen so auf einen anderen Angriffsvektor. Und zwar, jetzt muss ich gucken, dass ich mich nicht verspreche, Dormakaba.
Klingt wie ein schokoladehaltiges Heißgetränk.
Echt?
Irgendwas mit Kaba.
Ah ja, okay. Da kommst du her. Ja. Nee,
da will ich hin.
Dormakaba, heiße Schokolade. Machen Schließanlagen. Ja, sind insbesondere groß in dem ganzen Hotelumfeld.
Das ist ja unangenehm.
Genau, also gibt hier die Zahl von 3 Millionen Türen in Hotels und Mehrfamilienhäuser, die mit dem System geschalten werden. Und das System hat eine Schwachstelle. Das heißt, man kann die Schlüsselkarten klonen und dann die Türen öffnen.
Ja, da ich gerade so ein bisschen vor einem Umbauprojekt stehe, muss ich nur eben rausschreiben, was ich nicht einbaue.
Gibt es ein Patch, ne? jetzt kann man sich vorstellen, in so einem Hotel, da gibt es ja die Lesegeräte, unendlich viele, die Schreibgeräte.
Auch und die sind ja meistens auch nicht vernetzt, sondern da musst du ja wirklich hinlaufen, programmieren und
Gedöns. Ganz genau. Ne? Das ist ein riesengroßer Aufwand. Und also, für mich da interessant ist halt nicht, ne, du kommst übers Internet, greifst das System an, kommst ins System rein, sondern das ist mal sowas in der echten Welt.
Du läufst an jemanden vorbei, klonst die Schlüsselkarte.
Klonst die Schlüsselkarte, marschierst ins Hotelzimmer. Oder
und es liegt auf einmal einer da.
Ja, weiß nicht, ob der da schlafen möchte, aber genau. Vielleicht liegt ja auch nichts mehr da, das ist eher das Problem. Also so eine Angriffe finde ich relativ spannend. Da gab es ja auch diesen, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen, wie heißt das Teil? Dolphin?
Diesen Dolphin Mini-PC sozusagen, ne?
Ja, dieses Hacker-Tool, genau, ne?
Tamagotchi für Hacker.
Ganz genau, ne? Das kann ja auch relativ viel von diesen RFID- und NFC-Geschichten klonen. Ist halt ein ganz anderer Angriffsvektor.
Kann ich einen Tankdeckel aufmachen von einem Tesla mit dem Ding?
Reicht auch antippen.
Ja, aber nur, wenn ich einen Schlüssel dabei habe, oder?
Das habe ich noch nie probiert, wenn ich ehrlich bin.
Ja, wenn das Auto zugeschlossen ist, dann geht's ja nicht normalerweise. Also besser wär's.
Können wir ja nachher mal probieren.
Können wir mal.
Ja, also quasi jetzt greifst du in der realen Welt an. Das ist immer so Security Layer oder Level des Perimeters. Wird auch oft übersehen. Also, ich meine, sobald jemand physischen Zugriff auf irgendwas hat, ist der Drops gelutscht. Ja? Und wenn da genug Zeit ins Spiel kommt, dann sowieso. Und bei physischen Systemen, und so ein Schlüssel ist nun mal Physik, ja, ist halt blöd. Und deswegen fand ich das mal relativ spannend, hab's reingenommen. 3 Millionen Türen in Hotels öffnen können, ist auch ein ganz interessanter Use Case.
Die Frage ist halt, kann man sich damit vielleicht sogar so ein Master Key erstellen? Und wie realistisch ist, dass die Systeme, in Anführungsstrichen, Systeme zeitnah gepatcht werden?
Also, das ist nicht realistisch.
Niemand kriegt es hin, irgendwie alle Dorint-Hotels durchzupatchen in 2 Wochen.
Genau, also die Schwachstelle ist auch schon länger offen. Jetzt müsste ich noch mal genau nachgucken, können wir die Shownotes schon schreiben. Aber das ist, also die bauen die Teile seit 1988. Das ist also schon lange.
Ja.
Und so lange gibt es in der Tendenz auch die Schwachstelle schon.
Die hat noch keiner ausgenutzt. Das ist zumindest nicht bekannt bisher.
Ich glaube, das ist wie mit den Pins auf EC-Karten. Ja, ich meine, 4-stellige PIN ist jetzt auch nicht das unüberwindbare Hindernis. Ja, darüber wird halt nicht geredet, ja.
Gut, du brauchst halt immer noch die Karte dazu, genauso wie du jetzt auch die Karte dann eben für die Tür brauchst. Aber du hast halt bei der Tür keinen zweiten Faktor wie ein PIN im Hotel normalerweise.
Nein, das ist nur mit dagegen halten, ne?
Ja.
Also, naja, ganz spannend, auch mal was nicht netzwerkbezogenes, sondern aus der echten Welt. Deswegen wollten wir das mal hier mit reinnehmen. Gut.
Dann. Ich würde noch mal zu einem nahezu alten Bekannten wiederkommen. Mhm. Zur Südwestfalen-IT. Da ist ja auch so ein bisschen was passiert noch. Da gab es ja noch ein paar Updates in den letzten Wochen und Monaten, wo wir dann natürlich aufgrund des nicht stattgefundenen Podcasts noch nicht drüber berichten konnten. Und ich glaube, da haben auch ganz viele andere drüber geschrieben und berichtet. Und da ist auch ganz viel schon gesagt worden drüber. Mir geht's hauptsächlich nochmal um diesen Incident Response Report, der ja inzwischen veröffentlicht wurde. Kann man auch runterladen, hat die Südwestfalen IT auf ihrer Webseite auch verlinkt, das ganze Thema. Also da nochmal ein großes Lob, dass sie da transparent mit umgehen mit dem ganzen Ding. Und es ist auch wirklich viel Information drin und man kann da auch viel von lernen. Was ich ganz spannend finde und was auch so ein bisschen ein Appell sein soll, ne? In diesem Report ziemlich am Anfang auf Seite 7 steht so ein zeitlicher Ablauf, die Timeline von diesem Angriff. Und es ist ja dann rausgekommen, dass die über eine ASA-Schwachstelle rein sind, Firewall, VPN und so weiter, nicht gepatcht und dann keinen zweiten Faktor drauf und Brute Force gemacht haben und so weiter. Nichtsdestotrotz haben die Angreifer am 18.10.2023 die erste erfolgreiche VPN-Verbindung hergestellt, waren damit also im System drin. Und am 29.10. haben die Angreifer die Verschlüsselung gestartet. So, das heißt, die waren 11 Tage im System drin, in dem sie sich bewegt haben, was, wenn ich meine Systeme gut monitore, immer up-to-date habe, was, oder wenn ich generell eine gewisse Awareness auch in meiner IT geschaffen habe, ja dafür sorgt, dass ich 10 Tage Zeit hatte, zu erkennen, dass hier jemand in meinem System ist, der hier nichts zu suchen hat. Dass hier Dinge in meinem System passieren, die hier eigentlich im normalen Alltag nicht passieren sollten. Ja, weil die sind ja nicht rein, haben sich nicht verbunden, haben ein bisschen rumgeguckt und sind wieder raus. Sondern die haben ja ihren Angriff vorbereitet. Die haben Software installiert, ihre Verschlüsselungstools ausgebracht. Die haben Daten ja, vielleicht zusammengetragen, abgeflossen ist wohl nichts inzwischen, das weiß man wohl. Ja, aber es ist ja in dem System was passiert. Und das passiert normalerweise nicht. Da versucht man sich irgendwo anzumelden, was der User vielleicht noch nie gemacht hat und so weiter. Einfach um zu testen, wie weit komme ich, wie kriege ich meine Admin-Credentials raus und so weiter. Und das ist dann doch sehr prägnant und das ist auch das, was wir immer wieder ja, sehen, was wir auch nachvollziehen können, dass Angreifer eben länger in so einem System drin sind als nur 2 Stunden und ich eigentlich eine relativ lange Reaktionszeit habe in diesem Verhältnis gesehen, nämlich eben in dem Fall 10 Tage, wo ich hätte was tun können, rein theoretisch.
Das ist halt, ne? Also du brauchst schon sehr, sehr viel Vorarbeit, damit du die Chance hast, das zu entdecken. Also jetzt mal die Basics mit einem Virenscanner, der vielleicht signaturbasiert irgendwas aufsteht.
Da machst du nichts mit.
Vielleicht, ne? Also von unten an. Also auch die machen Fehler. Ja, im Zweifelsfall spielen sie halt, was weiß ich, mit einer PSX-Sec rum, weil sie irgendwas probieren wollen. So. Dann würde dann irgendwann mal auffallen, ja, verhaltensbasiert, klar, zentrales Logging, klar, deine Events kennen, die auftreten, klar. Application Whitelisting ist so ein Thema. Ne? Also kann ich nur das ausführen, was mal genehmigt wurde. Das schränkt das Risiko dann natürlich auch wieder ein. Aber selbst wenn du das alles gemacht hast.
Und werde ich alarmiert, wenn was anderes ausgeführt wird.
Genau, ne? Genau. Also was passiert mit den Log-Events oder was passiert mit den Events? Werde ich dann informiert? Guckt sich das jemand an? Prüft das jemand? Mhm. Man wäre jetzt auch nicht der erste oder das erste Unternehmen, in dem die Fehlermeldungen auflaufen, auch in einem AV. Und man bewundert die steigende Zahl der Vorkommnisse von irgendwelchen signaturbasierten Funden, aber macht halt nichts.
Ja, oder so. Weiß eben gar nicht, was man machen soll, wie man darauf reagieren soll. Es gibt keinen Response-Plan, es gibt keine Reaktion, die irgendwie erfolgt, weil niemand weiß, was er tun muss oder soll.
Ja, auch, ne? Aber manchmal bewundert man und beobachtet das Wachstum. Ich unterstelle mal, wenn das jemand hätte, wenn jemand irgendwas gesehen hätte, hätte irgendjemand dumme Fragen gestellt. Also wieso sind so viele, was passiert da eigentlich, seid ihr euch sicher, muss das so, AV falsch eingestellt, irgendwie Detection falsch eingestellt. Franz, wieso meldest du dich 100 Mal an dem Server an, erfolglos?
Ist genau, irgendwas, das meine ich eben damit.
Genau, also so diese Sachen.
Da bist du aber schon aus dem Virenscanner raus.
Da bist du aus dem Virenscanner raus, ne? Da bist du so im Logging-Ding. Und das sauber hinzustellen, auch das aus eigener Erfahrung, ist jetzt nicht eines der trivialsten Dinge.
Machst du auch nicht in 2 Tagen.
Ja, aber geht's an.
Genau, also du musst halt irgendwann mal anfangen, Thema zentrale Logging-Plattform, Thema Threat Response, Portal, Plattform, Infrastruktur, Lösung, wie auch immer man das dann zum Schluss nennt. Da kannst du natürlich eine Menge mitmachen. Und sicherlich hast du, und das ist, glaube ich, das, wo die meisten auch dran scheitern und wo wir dann immer wieder auch angesprochen werden, du hast halt immer sehr viel False Positive am Anfang. Und du wirst ganz viel überrannt. Und viele gehen durch dieses Tal der Tränen halt einfach nicht durch, ja, und ignorieren es dann irgendwann, dann dümpeln solche Systeme vor sich hin oder schalten die Systeme auch wieder ab, weil sie es einfach gar nicht eingefangen kriegen. Und da gehört eine Menge Disziplin dazu, vielleicht auch ein bisschen Unterstützung dazu und viel Wissen über deine eigene Infrastruktur, dass du es wirklich durchziehst. Und das dauert keine Woche, 2, das dauert 6 Monate, 8 Monate, bis zu einem Jahr, je nachdem, wie groß und komplex die Infrastruktur ist, bis du eben das auf dem Level konfiguriert hast und gemonitort hast, wie du es wirklich brauchst.
Ja, das ist wohl so. Was mir gerade einfällt, jetzt springen wir, aber wir kommen dann bestimmt wieder zurück, um das Thema rund zu machen. Du hast mir die letzten Tage noch das Thema Microsoft erzählt. Also, da hast du eine komplett andere Situation. Microsoft hat wohl erkannt, dass jemand da ist.
Ja, genau.
Aber die kriegen die nicht mehr raus oder haben die zumindest sehr lange nicht rausbekommen. Ja?
Genau, ja, das ist so. Also Microsoft selber, da gab es ja jetzt im März auch nochmal ein paar Schlagzeilen zu dem ganzen Thema und da gibt es auch immer wieder Schlagzeilen. Ne? Es gab ja durchaus mehrere erfolgreiche Angriffe auf Microsoft und die Microsoft Cloud in den letzten Wochen, Monaten bis hin in das letzte Jahr. Und jetzt ging das im März nochmal durch die Presse, dass Microsoft die Angreifer einfach nicht aus ihrem Netz bekommt. Ja, warum ist das so? Weil das Netz, meiner Meinung nach zumindest, und ich denke, ganz falsch könnte ich damit nicht liegen, derart komplex ist, ja, diese Infrastruktur, die unter so einer Public Cloud läuft, sind halt nicht mehr 10 Server und 3 Netze und 5 Firewalls, sondern das ist halt mal deutlich mehr. Wir reden hier über weltweit verteilte Rechenzentrumsinfrastrukturen mit Netzwerkvirtualisierung, Storage-Virtualisierung, SaaS-Service, PaaS-Service. Ihr wisst selber alle besser als ich noch, was da alles in der Microsoft Azure Cloud geht zum Schluss. Das kannst du fast nicht mehr mit Zettel, Papier und ein bisschen Dokumentation überblicken, sondern da brauchst du technische Unterstützung, da brauchst du Softwareunterstützung und da brauchst du vielleicht auch sowas wie Machine Learning, um eben ungewöhnliches Verhalten zu erkennen.
Ja, das, also okay, 2 Aspekte dazu. Ich meine, Microsoft hat das erkannt. Der CEO Nadella hat sich auch hingestellt und gesagt, okay, also die letzten, seit wann reden wir über Microsoft? 6 Monate, 8 Monate, wo das dann so ein bisschen hochgekocht ist, die war jetzt nicht so gut.
Insbesondere jetzt ist er gut übrigens, der Wein.
Ja? Hm? Ja, siehst du? Sind schon 10 Minuten vorbei. Das ist einfach eher gekostet, ja.
Ja, ist viel besser.
Nadella hat sich hingestellt und gesagt, okay, also wie gesagt, war kein gutes Jahr, was Thema IT-Security anbelangt. Die kriegen auch Druck von den US-Behörden da an der Stelle. Jetzt nochmal gesagt, irgendwie IT-Security ist die erste Prio für uns. Ich glaube, es ist auch eine richtige Entscheidung, das nochmal so explizit zu machen. Du siehst das ein bisschen kritischer als ich. Also ich sage auch, it's about sending a message manchmal, ja?
Ja, also es ist halt zu wenig, zu spät. So, das ist wie wenn du am Valentinstag um 20 Uhr erst den Blumenstrauß kaufen gehst.
Ich sag dann immer besser spät als nie.
Ja.
Also ich meine, dir bleibt halt auch keine Wahl. Ne? Also wenn du in Microsoft bist, du bist systemrelevant ist ja noch nicht mal der richtige Ausdruck für das ganze Thema IT.
Einer der Big Player. Ne?
Genau. So. Und dann ist es nie zu spät an der Stelle. Ja? Also du bist halt irgendwann gar nicht mehr da, weil die Leute sagen, nee, also wirklich so ganz offen mein Rechner fühle ich jetzt dann über die Dauer doch nicht. Und sich dann hinzustellen und zu sagen, nee, also Freunde, wir haben Vertrauen verloren, wir verstehen das, wir nehmen es jetzt als Prio-Thema, wir binden die Gratifikation unserer Führungskräfte dran und alles, was noch dazu gehört. Ne? Wir suchen Mitarbeiter.
Ist der richtige Weg. Es ist,
genau, ja, ne, so musst du machen halt.
Das hättest du halt besser vor 10 Jahren gemacht.
Ja, der Fahrradkette, ne? Ich meine, auch andere Umfelder, Linux mit der Wiese XYXZ.
Ja, SSH-Schwachstelle.
Genau, ne? Hast du auch dasselbe.
Aber das ist ja auch ein ganz interessantes Thema. Ne? Also sollten wir vielleicht gleich mal noch ein paar Minuten für verschwenden.
Ja, genau. Aber das war noch mein erster Teil übrigens. Der zweite Teil, bevor wir wieder zu SIT zurückkommen und das Thema zumal. Wir hatten das bei Dell angesprochen mit dieser Komplexität, sauber APIs zu designen. Ne? Also kannst du ein API-Gateway nehmen, eine Queue dahinter und tralala, pipapo. Also das kann sehr, sehr, sehr professionell aufbauen. Und Microsoft ist ja den Weg gegangen. Ne? Also klar, 100.000 oder Millionen von Server managed sind nicht mehr mit Papier, Stift, genau. Zettel und so weiter. So, was du dir halt kaufst, ist eine Komplexität, die du im Zweifelsfall nicht mehr blickst. Mhm. Und ich glaube auch nicht, dass AI oder Machine Learning im Zweifelsfall die Lösung ist.
Ist nicht die Lösung, ist eine Unterstützung.
Ja, das Ding ist, wie sage ich das? Ich glaube, das macht es noch komplexer. Und hinter dieser Komplexität kann sich wieder jemand besser verstecken. Also je mehr du das vereinfachst nach oben hin, umso mehr Raum dahinter bietest du zu verstecken. Also hinter einem Server mit einer Netzwerkkarte, wo willst du dich da verstecken? So, passiert nicht. So, jetzt virtualisierst du den Server, virtualisierst das Netzwerk, virtualisierst die Netzwerkmanagement-Infrastruktur. Virtualisierst. Jedes Mal mit Virtualisieren versteckst du Komplexität.
Ja.
Und immer in den Lücken ist Platz.
Das ist absolut richtig.
Und das kommt nicht besser. Ja.
Du kommst ja aber aus dieser Komplexität, also das wird jetzt sehr philosophisch, ne? Du kommst da ja gar nicht mehr raus. Weil du ja in dem Moment, wo du in so eine Rolle eines Cloud-Providers gehst und auch markt- und kundengetrieben bist, bist du ja gezwungen, diese Services, die dein Kunde, der Markt fordert, anzubieten und zu bauen und zu entwickeln und weiter zu betreiben und weiterzuentwickeln und so weiter. So, das ging, der eine oder andere, mindestens mal meiner Generation, wird sich an BPOS erinnern, der Vorgänger von Office 365. Damit ging das ja los. Ja, Exchange Online aus der Microsoft Cloud, SharePoint Online aus der Microsoft Cloud. Und guck dir, was aus diesem BPOS jetzt geworden ist. Ja, von SharePoint Online über Exchange Online mit Skype for Business Online, Teams inzwischen, dann Intune fürs Device Management, SCCM ist nahezu tot auf dieser Welt. Mhm. Ja, es geht alles in die Cloud-Richtung. Der ein oder andere wird mich dafür hassen, dass ich sage, dass SCCM tot ist. Mir tut es auch ein bisschen weh, ehrlich gesagt. Aber sind wir ehrlich, da kommt auch nichts mehr Großes. Jetzt gibt es Exchange Server SE, was jetzt rauskommt für die On-Prem. Mhm. Exchange Server, du kommst gar nicht mehr drumherum, auch dort wieder in ein Abo-Modell, in der Lizenzierung zu gehen. Also das, was da inzwischen in dieser Cloud läuft, das, was der Markt auch gefordert hat, das ist halt komplex. Und warum ist das so? Weil der Markt keinen Bock hat oder es vielleicht auch nicht kann, das selber zu betreiben. Sondern du gehst halt zu einer Amazon, zu einer Microsoft, zu einer Google und sagst halt, okay, ihr habt irgendwie 10.000 Mitarbeiter, die sich nur damit beschäftigen, ihr werdet das schon richtig machen. Mhm.
Da ist viel Wahres drin, ne? Aber das müssen wir eine andere Folge mal irgendwann machen. Das führt zu weit. Ne?
Also, warum ist das, mehr Wein.
Oder mehr Wein, ja. Warum ist das in der IT so, ne? Wenn du komplett andere Branchen, Elektronik, Elektriker, Hauselektrik nimmst, ja? Da dürfen das nur zertifizierte Leute. Du musst einen Meisterbrief gemacht haben, ansonsten Finger weg von den Kabeln. Mhm. So. In der IT
kannst du jeden dran setzen.
Jeder, der die Buchstaben I und T in der richtigen Reihenfolge auf ein Blatt Papier schreiben kann, macht IT.
Gut, so. Jetzt hofft man einfach mal, dass das Assessment eines neuen Mitarbeiters bei Microsoft ein bisschen mehr beinhaltet als sortiere die Buchstaben I und
da will,
T.
Da will ich gar nicht hin, sondern die Marktseite. Also irgendjemand kauft die Leistung ja. So. Und wenn die Leute das immer, immer, immer einfacher brauchen, weil sie halt immer weniger Verständnis für die IT haben, dann musst du halt immer, immer einfachere, oberflächlich Produkte machen, die hintenrum aber immer, immer, immer komplexer werden.
Ja. So. Und wo du immer mehr Standardisierung und Vorgaben drin hast.
Und brauchst du das wirklich, wenn IT nur von Leuten bereitgestellt wird, die einen Meistertitel haben? Keine Ahnung, wie man das jetzt nennen will. Also, du weißt nicht, wo ich hin will.
Ja,
dass du diese ganze Komplexität eigentlich nicht brauchst, wenn die Leute wüssten, was sie tun.
Das ist ja mal unser leidiges Problem. Also, jetzt können wir wieder Fachkräftemangel auspacken und wie es alles heißt.
Aber auch
da brauchen wir mehr Bein zu.
Ja.
Das ist ja das leidige Problem. Du hast ja, der eine oder andere wird vermutlich mir nachher eine böse E-Mail schreiben, aber du hast da draußen ja auch echt Blinsen rumlaufen, die dann als IT-Administratoren rausgehen, die als Security-Auditoren rausgehen, die sich irgendwie Pentester nennen, die Cloud-Consultants sind. Mhm. Und ich gehe nicht in ein Unternehmen und sage, ich kann dir Microsoft Office 365 oder wie das Produkt heute jetzt aktuell heißt, sicherheitskonform nach aktuellen Standards einrichten. Kann ich nicht. Ist nicht mein Business. Mhm. So, ich weiß, wie das Ding funktioniert grob. Ich weiß auch, was ich suchen muss, wenn ich was brauche, irgendwie wo ich suchen muss und so weiter. Aber ich maße mir nicht an, dieses Ding da irgendwie gut zu machen. So gut zu machen, dass es sicher ist.
Weil es halt so auch komplex ist.
Guckst du dir so Systemhäuschen an, irgendwie, so, keine Ahnung, Max Mustermann, Müller, Schulze UG, 3,50 Euro Stammkapital, gerade mal gegründet, ich mache jetzt IT-Dienstleistungen für, keine Ahnung, mein Dorf hier irgendwie. Und dann wunderst du dich darüber, dass halt die Schlagzeilen hochgehen, dass wir 148 Milliarden Euro Schaden haben in der deutschen Wirtschaft für, wegen Cyberattacken. Ja, können wir nachher vielleicht nochmal kurz drüber reden. Aber mich überrascht das halt auch nicht mehr. Wirklich nicht. So. Da rege ich mich auf, da piept die Uhr gleich wieder.
Ja.
Das macht mich wirklich, wirklich ärgerlich, ne? dass solche Leute dann da draußen rumspringen und es eben auch dürfen und dann eben auch noch Kunden kriegen und die Kunden dann rumschreien, wenn es nicht geht. So.
Ja, aber was soll der Kunde machen? Also, ne, ich meine,
ist es Geld getrieben?
Ich weiß nicht, ob es Geld getrieben ist. Es ist so ein bisschen auch hilflos.
Wenn dein Elektriker dir sagt, pass auf, das kostet hier irgendwie 100 Euro die Stunde. Dann sagst du auch, ja, okay, aber ist nicht gut, aber der weiß halt, was er tut. Er hat seinen Meisterbrief und fertig. So, jetzt gehst du da raus, irgendwie suchst du als Bäckerei Müller.
Naja.
So ein IT-Dienstleister oder, keine Ahnung, nimm ein Autohaus wegen mir. Mhm. Nimm irgendeinen Wachschutz oder was auch immer da draußen für so Kleingewerke rumrennen. Speditionswesen, wie auch immer. Suchst du da halt so einen IT-Dienstleister? Drei Leute, keine Ahnung, zwei Leute, die es für 80 Euro die Stunde machen. Ja, oder du gehst halt zu einem Dienstleister, wo du halt, keine Ahnung, 200 Euro die Stunde bezahlst. Da sitzen aber Leute, die wissen, was sie tun. Die kosten halt 200 Euro die Stunde. Ende der Durchsage.
Oder mehr.
Oder mehr.
Genau, je nachdem, wie speziell. Ja, ich muss mal drüber nachdenken, vielleicht für den nächsten, ob das das Kernproblem ist. Das Kernproblem ist natürlich nicht, aber auch. Ne? Also,
ja, klar.
Wie gesagt, wenn du halt jeden, der die Buchstaben in die richtige Reihenfolge bringst, hochkomplexe Systeme aufsetzen lässt, betreuen lässt, das kann nur schiefgehen. Ja, das heißt, das muss zwangsläufig schiefgehen. Also du hast viel Glück, sehr lange.
Genau, du hast halt sehr lange sehr viel Glück, ganz genau.
Das ist das Einzige. Okay. So,
und ich hab das ja selber mal vor einiger Zeit gesagt und ich glaube, ich habe es auch mal irgendwo in einem Blogbeitrag geschrieben und so weiter. Ja. Dieses traditionelle Geschäftsmodell, was da draußen so auf dem Markt rumspringt, ne, dass die IT halt einfach ein Unterstützungsdienst ist, dass du irgendwie einen Drucker kriegst, einen Client kriegst und so weiter und einfach nur dein Geschäft unterstützt, das ist weg, das gibt es nicht mehr. Das findet noch in ganz kleinen Nischen vielleicht statt. Kanalreinigung, keine Ahnung. Mhm. Ja, aber inzwischen ist bei den allermeisten Firmen und in den allermeisten Branchen die IT ein Bestandteil der Geschäftsstrategie. Die gehört fest dazu. Und die IT-Kosten müssen eingeplant werden. Und auch die IT-Sicherheit gehört eingeplant.
Ja, das ist ja eine ganz andere Baustelle. Ich glaube, Gartner war es. Die haben davor, das ist auch schon 15 Jahre her, gab es eine tolle Grafik von denen. Sind wir loben. Da haben sie irgendwie gesagt, ne, dieser klassische Zyklus IT als Business Enabler und so weiter und so fort. Ne?
Ja.
So ein Ziel irgendwie, IT is the business. So.
Ja.
Und ich glaube tatsächlich, dass das so ein Lifecycle ist, dass immer mehr Unternehmen, das, was du gesagt hast, es ist nicht nur ein Business Enabler. Dein Business ist einfach IT. Ob es deine Prozesse sind, ob es dein Business ganz reinrassig ist, wie es bei einer Microsoft zum Beispiel ist, aber jedes andere auch. Ja?
Genau.
Sehr, sehr tief da drin sein. Okay. Nach dieser sehr kurzen Ausflug, auf den wir euch mitgenommen haben, wir sind ja bei SIT abgebogen.
Wir sind ja bei SIT abgebogen, ganz genau.
Bind das doch nochmal ab.
Sollen wir wieder zurückfliegen?
Ja.
Also mir ging es darum zu sagen, einfach, ne, du hast irgendwie, oder jetzt in diesem konkreten Fall hatten sie 10 Tage Zeit, 10, 11 Tage, machen wir jetzt nicht auf die Stunde fest, da zu reagieren und festzustellen, dass da eben irgendwas nicht so läuft, wie das normalerweise läuft. Und mein Appell einfach, und du hast es ja vorhin auch gesagt, mein Appell ist da einfach an der Stelle, geht in die Richtung, guckt, dass ihr die Transparenz in euren Systemen schafft, guckt, dass ihr das Verhalten auch standardisiert in euren Systemen. Ja, also was tut so ein normaler Benutzer, ja, in der Verwaltung, in der Produktion, in was auch immer dann für Personas und Rollen da zu definieren sind. Und monitort das. Geht durch dieses Tal der Tränen durch. Das hilft euch, diese Zeit, die ihr habt, zu nutzen, ungewöhnliches Verhalten festzustellen oder darauf möglichst angemessen zu reagieren. Um möglichst angemessen zu reagieren, ist auch das Thema mit dem Stecker ziehen, wenn ein Cyberangriff ist.
Ach, ja.
Bevor ich das aber auspacke, ihr merkt, ne, es ist, ich habe geguckt, wir haben im Januar das letzte Mal aufgenommen, ne, und es ist jetzt heute Mai. Das ist krass, also es ist so viel passiert da draußen in der Zeit. Und es tut mir unendlich leid, dass wir das gar nicht geschafft haben, da so viel drüber zu reden und so regelmäßig irgendwie diesen Podcast zu machen. Aber da kamen dann auch ein paar private Gründe auch dazwischen. Ja, anyway, SSH-Schwachstelle Supply Chain Attack. Das ist ja...
Da waren wir vorhin schon mal, ne?
Da waren wir vorhin, ich habe es mir extra aufgeschrieben.
Okay.
Das ist ja das Meisterstück, also der Typ kriegt den Meisterbrief übrigens, das ist das Meisterstück einer Supply Chain Attack.
Welcher? Der, der es erkannt hat oder der, der es gebaut hat?
Der, der es gebaut hat.
Eigentlich beide. Also der es entdeckt hat, ist auch krass, der Typ.
Der es entdeckt hat, ist, ja, das weiß ich nicht, kann ich, ja, verstehe ich nicht, 0,3 Sekunden länger irgendwie, ja, für ein SSH-Login. Also entweder harter Autist oder Fake.
Ja, hat ihn halt genervt.
Weiß ich nicht. Das ist wie bei dir, wenn es Excel aufgeht. Ne?
Genau, kann ich sagen, wieso dauert das so lange?
Nee, aber das da reinzubauen und dann so hartnäckig und lange Druck auf den Entwickler auszuüben, bis du dort in das Entwicklungsteam kommst, dich da drinnen in dieser Lücke, da sind wir wieder bei den Lücken, mhm, der Komplexität, in dieser Lücke zu verstecken und so unauffällig diese Anpassung am Code vorzunehmen, dass du deine Lücke da reinbauen kannst, das ist schon eine krasse Piep.
Das ist auf jeden Fall ein Wahnsinnsinvestment, was da getätigt wurde.
Gut, da wäre auch eine Menge rausgekommen bei, ne? Das muss man auch sagen.
Genau. Ne? Also ich glaube, das so in der Form habe ich es auch noch nirgendwo gesehen. Das ist ja jetzt nicht über schiere Masse, über einen kurzen Zeit passiert, sondern das ist halt über einen sehr langen Zeitraum, ja, sehr wenig intensiv. Keine schlechte Idee, wenn du unterm Radar fliegen willst.
Mhm.
Das, was da gemacht wurde, wie gesagt, du hast gesagt, ne, phänomenal.
Ja.
Sowohl, also da hat jemand, ich glaube, 5 Jahre waren es, ne? 5 Jahre seines Lebens investiert.
Um dieses Ding zu infiltrieren.
Um 30 Zentimeter vom Ziel irgendwie ausgebremst zu werden. Also das ist schon hart.
Ja, sorry for that. Ne?
Im Umkehrschluss, ne? Also da ist, ich bin da skeptisch, dass das eine Einzelperson ist, ja, und nicht irgendwie eine organisierte, irgendeine Struktur, Entität.
Was ja noch krasser wäre, über 5 Jahre so eine Organisation geheim zu halten und zusammenspielen zu lassen, dass sie als eine Person agieren und, weißt du, unauffällig zu bleiben.
Also ja, das wäre auch krass, aber ich glaube tatsächlich, dass es von diesen Leuten innerhalb dieser Organisation, die das gemacht hat, mehrere gibt. Also einer hat über 5 Jahre probiert, dieses XYZ-Thema da zu machen. Ja. Der nächste, keine Ahnung, was der macht.
Ach so, dass noch weitere Sachen sind, safe, die wir gar nicht mitgekriegt haben.
Die noch nicht öffentlich sind. Genau, aber wo an anderer Stelle jemand schon seit 3 Jahren versucht, was weiß ich wo,
im RDP-Protokoll
was reinzubauen.
Ja.
So.
Also, aber da siehst du halt auch wieder, wie wichtig Menschen sind in dem ganzen Bereich Cybersecurity und IT-Sicherheit. Ja? Und wie stark sich das ja eigentlich auch auf die Menschen fokussiert, das ganze Thema. Wenn der Entwickler nicht nachgegeben hätte und den reingelassen hätte oder die Organisation oder den Angreifer reingelassen hätte und dort hätte mitentwickeln lassen, der ist soweit gar nicht gekommen. Ne? Und er hat ihn halt so lange belagert und belagert und penetriert, bis er halt nachgegeben hat. Also wie fokussiert dieses Geschäft inzwischen auch auf den Mensch ist. Und auf psychologische Tricks halt auch zum Schluss. Ne?
Oh, jetzt zwei Sachen. Da gibt es eine tolle Grafik, vielleicht verlinken wir die irgendwie in den Shownotes, wo du so diese, so ein riesen Klötze von Bausteinen, die auf so Enterprise-IT, also ganz kompliziertes Castle aus Bausteinen, und ganz unten ist irgendwie so eine kleine Open-Source-Bibliothek, Also ein Turmheld. Das ist genau die Story.
Das ist genau das, ja.
Also das ist ein ganz cooles Bild. Das Bild kann man für ganz viele Sachen verwenden. Wo ein kleines Steinchen irgendwie diesen ganzen komplexen Turm am Ende des Tages zusammenhält. Das mal das eine. Und was soll ich denn noch sagen? Ich bin irgendwo falsch abgebogen wieder bei einem tollen Beispiel. Sag du noch mal deinen Satz.
Mein Satz war Psychologie, Menschen und...
Ah, genau.
Voll gerne.
Da gibt es von... wie ist der Podcast?
Ich froh, dass ich mich da dran erinnern konnte, was ich gerade gesagt habe.
Wow, lange ich schon. Darknet Diaries.
Ja, kennt man.
Genau, gab es jetzt eine tolle Episode zum Social Engineering. Da war eine Hackerin da, die hat über das ganze Thema Social Hacking und Social Engineering da berichtet. Also total interessante Folge gewesen. Sie sagt irgendwie, sie kann überhaupt nicht programmieren. Ist nicht ihr Ding. Aber sie kann sehr gut telefonieren und mit Leuten und fragt sich dann quasi dadurch, kriegt die Daten und dann hat sie halt ein Team irgendwie mittlerweile, den gibt sie denen dann und die kommt da weiter. Ja. Ja. Hochspannend.
Da gibt es ja die schöne Abkürzung OSINT sozusagen,
genau.
Open Source Intelligence. Das ist ja genau das, wo du immer mehr und mehr hinkommst in das ganze Thema. Und da gibt es jetzt ja auch extrem gute Beiträge dazu. Da gibt es Schulungen dafür, also für beide Seiten Schulungen dafür, muss man ja auch sagen, wie sich das entwickelt. Auch Bundesamt für Verfassungsschutz titelt darüber, das BSI titelt darüber. Also das ist ja genau der Punkt, ne? Datensparsamkeit, Social Media, Informationen. Jetzt sind wir beide sehr stark auf LinkedIn vertreten. Ich habe da auch viele Informationen über mich geschäftlich auf LinkedIn drin stehen.
War Katastrophe, hat sie gesagt. LinkedIn-Katastrophe, absolute Katastrophe. So für Datenschutz im Unternehmen oder Angriffsoberfläche für komplette Katastrophe.
Natürlich. So, ne, wo kriegst du denn die Informationen für einen CEO-Fraud her? Ist doch nun mal so. Ne?
Was setzt die für Technologien ein? Wenn da irgendwie 30 MS SQL-Datenbankentwickler arbeiten, wird es wahrscheinlich Oracle sein.
Genau. Ja, also es ist halt genau das. Ne? Und da gilt es halt ganz zum Schluss, und da kommen wir halt auch wieder auf die Aussage vom Anfang, ne? Gilt es halt dann auch, die Leute abzuholen, da gilt es, die Leute zu schulen, die Awareness zu schaffen im Unternehmen und so. Ja, aber eben auch gute Pläne zu haben, Notfallpläne zu haben, seine Systeme im Griff zu haben, das zählt da alles dazu ganz zum Schluss. Ne?
Ja, so ist das.
So, weil dann passiert nämlich Folgendes nicht.
Ich wollte einfach nur nochmal auch auf das Thema Public hinweisen.
Mach doch.
Mach ich. Weil wir jetzt so ein bisschen ausführlich und auch ein bisschen eher philosophisch dann darüber viele Dinge geredet haben, aber auch im Public-Sektor. Ich glaube, das hatten wir in der letzten Folge nämlich auch gesagt. Passiert wieder relativ viel. Krankenhaus Lindenbrunn, Koppenbrücke, Berliner Hochschule, Gemeinde Petersberg, Landratsamt Kelheim, Volksschule Minden. Haut gerade wieder voll rein. Also durch die Bank weg. Wir könnten jede Woche eine Folge machen, wo wir nur angegriffene öffentliche Verwaltung vorlesen. No details.
Nur vorlesen. Aber das können wir, lass uns das dann irgendwie mit einer KI machen. Heute ist wieder angegriffen worden.
Von Morgan Freeman aber.
Ja.
Das ist ziemlich gut eigentlich.
Aber das ist auch ein guter Hinweis. Vielleicht schreibt ihr uns das mal über unsere Feedback-Kanäle, LinkedIn, E-Mail, Gedöns, was auch immer, was so ein bisschen spannender ist. Ne? Also sollen wir irgendwie mal mehr so in die Richtung, wer ist wieder mal angegriffen worden und das mehr oder minder vortragen und ein bisschen ins Detail gehen. Oder so wie jetzt hier, wo wir dann auch mal abschweifen, was mir persönlich ein bisschen mehr Spaß macht, muss ich ehrlich sagen, vielleicht auch den Fokus ein bisschen verliert, das kann man ja nochmal ein bisschen straffen, das ganze Thema. Aber was ist denn besser, was ist denn lieber, wo sollen wir da hingehen, in welche Richtung? Und gebt uns da gerne mal Feedback.
Oder soll es Morgan Freeman einfach machen?
Oder Morgan Freeman.
Cool.
Gut, ich habe hier das Thema BKA noch auf dem Zettel stehen. Da geht es um die Veröffentlichung zu oder einer der letzten Reports zum Thema Cyberattacken in Deutschland. Jetzt am 13.05. kam da nochmal im Tagesspiegel eine Information dazu. Ja, Titel BKA wegen neuer Zahlen alarmiert. Cyberattacken kosten deutsche Firmen mehr als 148 Milliarden Euro im Jahr. Wir hatten das vorhin mal kurz überschlagen. Wie viel Prozent waren das vom Bruttoinlandsprodukt?
Anderthalb bis 2 bis 3.
Ja, 2 bis 3. Das ist halt auch schon mal eine Ansage. Ne? Und, auch hier wieder, es zeigt halt, wie stark der Fokus eben immer noch aus dem russischen Bereich ist. Man kann es auch so sagen. Ne? Ich meine, das ist auch inzwischen kein Geheimnis mehr. auf die deutsche Wirtschaft, ja, und wie das Thema Ukraine-Krieg hier durchschlägt, wie das ganze Thema Ost-West-Konflikt hier durchschlägt. Und es gibt diverse Medien, die inzwischen auch über den tendenziell neuen kalten Krieg im Cyberraum titeln. Finde ich das persönlich ein bisschen übertrieben. Ja, ich würde noch nicht in Richtung kalten Krieg gucken an der Stelle. Für mich ist das eher schon ein warmer Krieg, weil wir werden aktiv angegriffen an der Stelle. Jetzt wurde vor kurzem über das Thema Hackbacks diskutiert. Da gab es auch eine schöne Umfrage, habe ich auf LinkedIn gesehen. Was halten Sie davon, dass Deutschland zurückhackt? Finde ich gut, finde ich nicht gut, können wir sowieso nicht, habe ich keine Meinung dazu. Tendenziell war die meiste Antwort mit können wir sowieso nicht. Also das zeigt auch mal wieder, was wir da für einen Eindruck unserer, ja, Regierung würde ich nicht sagen, aber unserer staatlichen Stellen im Bereich IT-Sicherheit haben. Und ich finde, die Frau Plattner macht das sehr, sehr gut. Die geht jetzt in die Öffentlichkeit raus. Die ist immer wieder irgendwie präsent. Die zeigt auch, was wir da tun. Und ich glaube, das wird sich in den nächsten Wochen und Monaten auch noch mal stark ändern, dass da eine andere Meinung vorherrscht zum Thema IT-Sicherheit. Mhm. In der deutschen Bundesregierung und unseren Cyberabwehrkräften, wie man das so schön sagt. Aber da muss sie halt noch einiges tun. Ja? Und ich finde es gut, was sie macht. Ich glaube, das geht in die richtige Richtung.
Ich habe gerade nochmal nachgeschaut, was mich doch interessiert hat. Also die 100, was hast du gesagt? 48 Milliarden. Mal so in Relation, das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Mhm. Soll ich dich fragen, oder soll ich es einfach fragen?
Nee, frag mal.
Was ist das für ein Budget?
2024? Für Bildung und Forschung?
Ja.
80 Milliarden.
Fast. 20.
Wie sind die, dass die hängen?
Ist auch nicht so wichtig.
Holen sich die Kohle.
Bildung und Forschung, pipapo. Jedenfalls 20 Milliarden. Und dem gegenüber diese 148 Millionen gestellt. Dann sieht man mal, ne, was
148 Milliarden.
Milliarden, Entschuldigung. Ne? Dann siehst du mal, was das für eine Relation ist. Ja? Also das ist doch erheblich. Der größte Posten, klar, Arbeit und Soziales, ja. 175 Milliarden. Mhm. Bist in derselben Größenordnung. Das ist krass.
Kannst du sicher als Unternehmen entscheiden, was du lieber machst, ne? Die Hacker bezahlen oder steuern?
Das war ja keine Frage, zum Glück. Gut. So, hast du noch was?
Ich habe noch ein Thema, was mir so ein bisschen aufgestoßen ist in den letzten Wochen, weil ich das immer wieder gelesen habe und das nicht falsch finde. Das ist die falsche Aussage dazu. Ne? Ich finde das nicht falsch, aber ich finde es ein bisschen bedenklich. Ich habe jetzt von vielen Forensikern gelesen, gehört, in Gesprächen mitbekommen, dass die halt immer wieder sagen, naja, wenn ihr einen Cyberangriff habt, dann isoliert das halt irgendwie gezielt, aber schaltet auf gar keinen Fall die Infrastruktur aus. Weil die Bestandteile, die gerade laufen, laufen ja am Arbeitsspeicher. Und wenn ihr einfach stumpf ausschaltet, ist der halt leer, dann können wir keine Forensik mehr machen. Ja. Ich habe ja selber mal in einem Podcast gesagt, wenn du sowas hast, zieh den Stecker. Zieh einfach den Stecker. Mehr kaputt machen kannst du auch nicht. Ich bin immer noch davon überzeugt, dass es eine gute Idee ist, den Stecker zu ziehen. Aus einem ganz einfachen Grund. Aus rein wirtschaftlicher Sicht ist es für mich persönlich viel wichtiger, den Angriff sofort einzudämmen. Und einen Stecker ziehen kann auch ein Laie. Anstatt die Netzwerkkarte im Windows zu deaktivieren, da muss zum Beispiel auch Admin sein. Im Vergleich zu irgendwelche Isolationen von Clients oder Servern durchzuführen. So. Und ja, ihr könnt dann keine Forensik mehr machen oder nicht mehr so gut und nicht mehr vielleicht bis ins kleinste Detail runter. Das verstehe ich und ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir das nachvollziehen können, dass wir Angriffswege nachvollziehen können, dass wir lernen können und so weiter. Aber ich glaube, wenn wir eine ordentliche Logging-Plattform haben, wenn wir Systeme ordentlich überwacht haben, können wir auch mit den Logging-Daten Forensik machen und brauchen nicht unbedingt die Systeme dafür laufen lassen. Und lieber den Angriff stoppen, als zu warten, bis der Forensiker sagt, so, ich habe jetzt alle Daten. Und dann halt im Zweifel komplett verschlüsselt sein oder alles verloren zu haben und so weiter. Also, Ja, wenn es brennt irgendwie, war das ja auch nicht, bis die Feuerwehr sagt, sie können jetzt rausgehen, sondern versuchst ja auch den Schaden irgendwie zumindest mal an dir zu minimieren. Ne?
Ja. Nee, wird das prinzipiell genauso sein.
Also lass uns da gerne auch in eine Diskussion gehen. Ich verstehe das, ne? Und ich, vielleicht findet man auch eine gute Lösung, wo man sagen kann, ey, wir brauchen das und das an Informationen, vielleicht bringen wir da auch ein bisschen mehr Transparenz mal rein. Dass wir auch den Hörern von uns, vielleicht auch den Hörern von anderen Podcasts oder Lesern von Blogartikeln und so weiter, mal an die Hand geben können, was solltest du denn sinnvollerweise tun, damit so ein Forensiker eine gute Arbeit machen kann. Und du aber gleichzeitig den Schaden auch eindämmen kannst, indem du zum Beispiel einen Stecker ziehst.
Ob man da noch was zusätzlich machen kann, würde es nicht ausschalten.
Logging-Plattform besonders gut konfigurieren, dreimal im Kreis drehen zu dem Takt von Spice Girls, keine Ahnung.
Ja, also halt, du verlierst beim Ausschalten, du verlierst halt immer den flüchtigen Speicher.
Ja, so. Okay. Aber ich stoppe halt in dem Moment wirklich auch den laufenden Angriff.
Genau. Also wir haben da keinen Dissens in der Konsequenz. Ich würde es auch ausschalten. Also mir ist lieber, ich habe noch was, versus ich kann nachvollziehen, wieso ich nichts mehr habe.
Genau.
So, ne? Das ist ja die Entscheidung, die du treffen musst.
Genau.
Auch wenn, ich sag mal, mittel- oder vielleicht sogar langfristig eher für das große Ganze es besser wäre, man könnte es nachvollziehen. Mhm. Ganz schwierig. Ne? Nee, also ich bin da auch, mach's aus irgendwie. Und wir hatten ja mal die Chance, mit Forensikern zu sprechen. Ich glaube, die Quote, also warum geht's denn bei der Forensik? Ne? Es geht darum, den Patienten null zu finden. Wie ist der, das erste Mal ins System reinzukommen, um dann die Kette nachzubauen?
Den Patient null zu finden, nachzuvollziehen, genau, wie es passiert ist.
Richtig, also deswegen sollst du es anlassen, genau. Ja. So, damit du das möglichst gut nachvollziehen kannst. Ja. So, und ich glaube, wenn ich die Aussage noch richtig im Kopf habe, waren so 50%, ein bisschen unter 50%, wo man überhaupt nachvollziehen konnte, was der Patient null ist. Bei allen anderen konnte man es nicht nachvollziehen. Mhm. Und wo man es nachvollziehen konnte und wo nicht, hat auch wenig damit zu tun, ob dieses Thema ausgeschaltet waren oder anderen. So. Das heißt, für einen Münzwurf zu sagen, ich lass laufen, wäre mir persönlich ein bisschen zu viel Risiko.
Ja, genau.
Ja, deswegen hat meine Münze zweimal Korb. So. Ausschalten. Das ist einfach.
Okay. Nee, ist ja schön. Also wie gesagt, ich finde die Diskussion auch gut. Vielleicht auch eine herzliche Einladung an den ein oder anderen IT-Forensiker, da mit uns vielleicht auch gemeinsam nochmal in die Diskussion zu gehen. Auch öffentlich in die Diskussion zu gehen. Lass uns das gerne im Rahmen des Podcasts mal machen und mal drüber reden. Vielleicht findet man auch einen gemeinsamen Konsens. Würde mich freuen. Ich habe einen Appell noch zum Schluss. Wechselt mal regelmäßig eure Passwörter.
Sagst du was?
Oder macht sie komplexer. Aber wechseln ist auch immer eine gute Idee. Wenn er schon keinen zweiten Faktor macht, aber vielleicht macht er auch einfach mal einen zweiten Faktor.
Ja, zweiter Faktor wäre besser.
Ja.
Ich glaube, wechseln sagt es nicht mehr, NIST auch nicht mehr.
Nee.
Mach's komplex, aber lass laufen dann, ja. Und das ist mein zweiter Faktor, Passkey. Mehr ist besser.
Mehr ist, ja, klar. Das ist wie mit Hubraum.
Das ist wie mit Hubraum, sagte der Tesla-Fahrer. So.
Was machen deine Browser?
Die sind immer noch zu patchen.
Immer noch?
Nein, in dem Kalender.
Okay, hervorragend.
Alle.
Wir sind durch. Warte, ich gucke nochmal. Wir sind durch.
Oh, nichts mehr.
Stunde, fast.
Jesus.
49 Minuten.
Wie soll sich das anhören?
Aber es hat wieder Spaß gemacht. So. Ich hoffe, euch auch beim Zuhören. Ich würde ja sagen, wir machen das jetzt wieder einmal die Woche, aber sind wir mal ehrlich.
Das wird nicht passieren.
Keine Chance. Wir schauen jetzt einfach mal, dass wir da eine gewisse Regelmäßigkeit wieder reinbekommen.
Alle 4 Monate ist auch regelmäßig.
Ja, ein bisschen häufiger.
Ja, das wäre schön.
Passt auf euch und eure Netzwerke auf.
Macht's ganz gut, bleibt gesund.
Bis dahin, danke, ciao.
Ciao, ciao.